The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 11. August. Zuerst ein Hinweis in eigener Sache und eine kleine Bitte an Sie, die Sie uns jeden Morgen hören. Wahrheit gibt es nur zu zweien, sagte einst Hannah Arendt. Ein Credo, dem auch wir uns auf unserer journalistischen Mission verpflichtet fühlen. Nur im offenen Dialog, bei dem sich beide Seiten zuhören, findet man die richtigen Antworten auf wichtige Fragen. Das ist in der Politik so, bei gesellschaftlichen Debatten, aber auch zwischen Medien und ihren Zuhörern, Zuschauern, Lesern. Darum wollen wir Ihre Meinung wissen zu unserem journalistischen Angebot. Bitte nehmen Sie an unserer kurzen Online-Umfrage teil. Den Link finden Sie in den Shownotes dieser Episode oder in der Beschreibung unseres Podcasts. Oder Sie gehen einfach auf thepioneer.de. Als Dankeschön verschenken wir unter allen Teilnehmern 100 Gabor Steingart-Tassen, die einen zuversichtlichen Start in den Tag erleichtern. Wir freuen uns auf Ihre Meinung. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen.
Durch die Inflationsentwicklung werden aber Menschen, deren Schultern gar nicht breiter geworden sind, trotzdem im Steuertarif nach oben geschoben und belastet. Und das ist die sogenannte kalte Progression, also eine Mehrbelastung, die nicht zusammenhängt mit einer größeren individuellen Leistungsfähigkeit, sondern nur mit der Entwicklung der Inflation.
Der Finanzminister will ihr den Kampf ansagen dieser kalten Progression. Oder man könnte es auch nennen, die schleichende Enteignung der Bürger. Mit einem neuen Gesetz will Christian Lindner dem entgegentreten. Es soll die Inflation ausgleichen und die kalte Progression verhindern. Die Steuerlast soll so um 10 Milliarden Euro abgesenkt werden. Rainer Holznagel ist Präsident beim Bund der Steuerzahler. Er schätzt für uns das neue Gesetz ein. Guten Morgen, Herr Holznagel.
Guten Morgen, Frau Speaker. Ich grüße Sie.
Die Bürger kämpfen mit massiv steigenden Kosten und mit kalter Progression. Der Finanzminister antwortet jetzt mit einem Entlastungspaket. Grundfreibetrag rauf, Kindergeld rauf, Änderungen im Steuertarif. Ist dieses Gesetz der große Wurf oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Ja, das Gesetz ist weder der große Wurf, noch ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist eine Notwendigkeit, damit nicht heimliche Steuererhöhungen entstehen. Aufgrund der Inflation und der Mehrbelastung profitiert derzeit der Finanzminister, also der Staat, die Steuereinnahmen steigen. Und deswegen ist es auch richtig, dass diese Maßnahmen jetzt ergriffen werden, um einerseits natürlich dieses Geld zurückzugeben und andererseits mittel- bis langfristig heimliche Steuererhöhungen zu vermeiden. Der Abbau der kalten Progression und die Erhöhung des Grundfreibetrages ist also eine Pflicht und keine Kür. Das wird in der Politik ein wenig anders dargestellt. Und ich warne auch davor, dass der Abbau der kalten Progression zum politischen Spielball gemacht wird. Teile der Regierung wollen das. Sie wollen auch nur zum Teil die kalte Progression abbauen. Das halte ich für falsch. Wer an dieser Stelle mehr Belastungen für einzelne Steuerzahler möchte, der muss einen neuen Steuertarif vorschlagen, aber nicht den Abbau der kalten Progression verhindern.
Lindner spricht von 48 Millionen Menschen, die vom neuen Gesetz profitieren, also der breiten Mitte. SPD und Grüne kritisieren, dass Geringverdiener nichts vom neuen Gesetz haben und fordern explizite Steuersenkungen für Menschen, die wenig verdienen. Wurden die Einkommensschwachen vergessen bei diesem Gesetz?
Ja, natürlich werden fast 50 Millionen Menschen entlastet, aber eben auch sehr viele Unternehmen. Das spielt auch eine wichtige Rolle. Und es werden vor allen Dingen aber auch kleine und mittlere Einkommen entlastet. Das wird in der Öffentlichkeit derzeit etwas falsch dargestellt. Wenn wir uns die Zahlen genau anschauen, dann ist es so, dass wenn jemand ein Single ist und ein Monatsbrutto von 2000 Euro hat, dann wird er mit Abbau der kalten Progression um 3,9% entlastet. Wenn jemand 200.000 Euro verdient, dann ist seine Entlastung 0,1%. Und das zeigt eben, dass insbesondere kleine und mittlere Einkommen gemessen an ihrer Steuerlast gut von dem Abbau der kalten Progression profitieren und höhere Einkommen eher weniger. Und deswegen ist diese Diskussion, die wir derzeit führen, etwas schräg. Aber ich gebe eben auch zu, der Abbau der kalten Progression als solches reicht nicht aus. Und wir müssen schauen, dass wir einkommensschwache Haushalte dann auch besser unterstützen. Und da steht uns noch ein heißer Herbst bevor.
Was muss als nächstes passieren, wenn die Preise weiter so steigen?
Was der Staat tun kann, damit die Preise nicht weiter steigen, da ist seine Handlungsfähigkeit teilweise auch begrenzt. Und wir müssen aufpassen, dass der Staat, insbesondere aber auch die Bundesregierung, sich hier nicht überschätzt. Wo wir genau hinschauen müssen, das ist die steuerliche Belastung und steuerliche Ausgestaltung. Ein aktuelles Beispiel ist für mich die Gasumlage. Hier muss alles daran getan werden, dass sie umsatzsteuerfrei ist. Und das wäre beispielsweise eine Maßnahme, dass die Preise insgesamt nicht steigen. Und hier muss der Staat auch mehr tun, als er bis jetzt geleistet hat. Ich finde, dass wir im Steuerrecht noch wesentlich mehr leisten können, damit die Menschen wirklich entlastet werden und damit wir hier auch Rahmenbedingungen schaffen, um den Herbst und auch den Winter gut zu bestehen.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Meine Kollegin Laura Block spricht mit dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Gent, und er beklagt,
dass die Verbraucherstimmung in einem Allzeittief sich befindet. Das heißt, wir hatten noch nie so eine schlechte Verbraucherstimmung, auch in der Corona-Zeit, wie heute.
Anne Schwedt schaut für uns auf die neuen Inflationsdaten in den USA. Außerdem wissen wir dank neuer Verhaltensforschung im Tierreich, warum Katzen Mäuse jagen und sie dann Herrchen oder Frauchen als Präsent darreichen. Und wir werfen einen Blick in die Vergangenheit auf 100 Jahre deutsche Nationalhymne. Die Inflation, der Krieg in der Ukraine und dann auch die rasant steigenden Energiepreise bereiten den Bürgern große Sorgen. Bei den Verbrauchern herrscht schlechte Stimmung und anstatt das Geld für Elektronik, Möbel oder Kleidung auszugeben, sparen sie es lieber. Die Folgen bekommt nun der Einzelhandel zu spüren, der ein zweites Mal in Folge, also nach Corona, durch die Krisen in und außerhalb Deutschlands ziemlich gebeutelt ist. Der Umsatz geht drastisch zurück und eine Entspannung der Lage ist erst einmal nicht in Sicht. Wie steht es um den deutschen Einzelhandel? Müssen wir uns auf eine Welle der Schließungen einstellen? Das wollte meine Kollegin Laura Block von dem Handelsverband Deutschland-Chef Stefan Gent erfahren.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Gent.
Ja, einen schönen guten Morgen, Frau Block.
Die letzten 2 Jahre hatten wir mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Und in dieser Zeit boomte der Onlinehandel und jetzt ist da auch noch die Energiekrise. Kann der Einzelhandel das noch überstehen?
Ja, wir müssen deutlich sagen, dass wir zwar überlagernde Krisen natürlich sehen. Die 2 Jahre Corona stecken uns noch in den Knochen, vor allen Dingen der Innenstadt-Einzelhandel. Der Non-Food-Bereich war massiv betroffen. Und jetzt haben wir natürlich diese unsägliche Situation des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine mit allen Auswirkungen für Verbraucher und für die Wirtschaft und leider auch für die Verbraucherstimmung, weil der Konsum momentan wirklich im Keller ist. Und insofern 2 überlagernde Krisen, mit denen wir umgehen müssen. Und der Handel ist natürlich massiv betroffen, einerseits durch Kaufzurückhaltung und andererseits aber auch durch steigende Energiepreise.
Der Einzelhandel ist im Keller, haben Sie gerade gesagt. Und wir müssen aber auch festhalten, die Arbeitslosenquote ist sehr, sehr niedrig. Die Menschen sind also in Beschäftigung und gehen trotzdem nicht einkaufen.
Ja, wir haben eine paradoxe Situation. Man muss deutlich sagen, auch die Corona-Pandemie, diese 2 Jahre, hat ja zumindest auf der einen Seite gesichert, dass die sozialen Sicherungssysteme auch die Verbraucher, die Bürgerinnen aufgefangen haben. Kurzarbeit war das Stichwort. Wir haben gut 100 Milliarden Euro gesehen, die zusätzlich auf die Sparkonten geflossen sind. Das sind ja eigentlich Gelder, die für den Konsum zur Verfügung stehen. Und heute haben wir im Grunde genommen die Situation, dass die Verbraucherstimmung in einem Allzeittief sich befindet. Das heißt, wir hatten noch nie so eine schlechte Verbraucherstimmung, auch in der Corona-Zeit wie heute, weil die Unsicherheiten vor dem Hintergrund dieses Krieges von Russland in der Ukraine natürlich groß sind. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Das Thema Energiekosten, Nebenkostenabrechnungen. In Deutschland gibt es ja mehr Mieter als Eigenheimbesitzer. Aber auch Eigenheimbesitzer sind natürlich betroffen. Das heißt, wir haben eine gesamte Betroffenheit der Gesellschaft und haben ein völlig verändertes Konsumentenverhalten, was natürlich bei uns täglich in den Geschäften sich sofort niederschlägt.
Aber ist der Einzelhandel hier nicht auch doppelt belastet? Wir haben auf der einen Seite die Konsumenten, die weniger einkaufen und auf der anderen Seite aber auch die steigenden Energiepreise. Wie will der Einzelhandel das regeln?
In der Tat sind wir wieder doppelt betroffen. Das heißt, die Konsumzurückhaltung ist einfach da. Momentan auch noch nicht erkennbar, dass das besser wird in der Form. Wobei bei unserer letzten Verbraucherumfrage, die wir durchgeführt haben, wird also deutlich, dass die deutschen Konsumenten nicht glauben, dass die Inflationsrate noch mehr steigen wird, sondern setzen schon viele darauf, dass diese Preissteigerungen jetzt auch ein Ende finden werden. Ja, und auf der anderen Seite ist die Branche, ist der Einzelhandel durch massive Energiekostensteigerungen natürlich auch betroffen. Wir haben so das Beispiel eines normalen Supermarktes, wo man sonst so jährlich Energiekosten von 70.000 Euro hatten. Die sind mittlerweile über 140.000 Euro und bewegen sich Richtung 200.000 Euro, fast eine Verdreifachung der Strom- und Energiekosten, Gaskosten und dergleichen. Und das ist natürlich bei den geringen Margen, die wir im Lebensmitteleinzelhandel haben, überhaupt nicht aufzufangen. Das heißt, hier geht es wirklich dann auch um die wirtschaftliche Existenz von Unternehmen. Und das in dieser massiven Form haben wir in den letzten Jahren oder überhaupt in der Form noch nicht erlebt.
Und was ist denn Ihre Forderung an die Politik? Wie kann die helfen?
Ja, wir müssen in beide Richtungen schauen. Einerseits ist es ganz wichtig, die Normalverdienerhaushalte, Gering- und Mittelverdienerhaushalte zu unterstützen. Und zwar nicht mit der Gießkanne für alle, sondern zielgerichtet dort heranzugehen. Und ein richtiger Schritt ist natürlich der Abbau der sogenannten kalten Progression. Steuertechnisch ein bisschen schwer zu verstehen, aber in der Wirkung ganz einfach, dass eben von Bruttolohnerhöhungen netto zu wenig in der Kasse der Verbraucher oder der Beschäftigten ankommt, weil der Staat überproportional mit seiner Steuerquote davon verdient und das gerade jetzt in dieser Inflation. Das muss schnellstens gestoppt werden. Diese kalte Progression muss beseitigt werden. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, dass man die vielen Tausenden und Hunderttausenden mittelständische Unternehmen nicht allein lassen kann vor dem Hintergrund dieser wahnsinnigen Stromkostensteigerung. Hier muss also mehr getan werden. Wir haben übrigens hier auch eine ganz interessante Allianz mit der Verbraucherzentrale gefunden und haben hier auch eine gemeinsame Position, wo wir zum Beispiel sagen, dass man auch über einen Gaspreisdeckel in Deutschland nachdenken muss. Portugal und Spanien haben das gemacht, auch mit einer klaren Wirkung. Man muss auch eine gemeinsame Beschaffung von Gas auf der EU-Ebene noch stärker forcieren, weil es hier nicht allein in Deutschland zu lösen ist. Ja, und es gibt natürlich auch Maßnahmen, wo man beispielsweise die Stromsteuer sofort auf das Mindestmaß setzen kann. Das alleine reicht natürlich nicht aus, sondern es ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die erforderlich sind. Und wir im Handel bringen gerne unseren Beitrag dazu, ein Stichwort ist der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf den Dächern unserer Supermärkte, Möbelhäuser und Baumärkte.
Da gibt aber das es immer ist ja noch eine langfristige Lösung.
Ja, aber da sind wir schon dabei. Und bisher war es so, dass es wirtschaftlich gar nicht sinnvoll war, das gesamte Dach mit Photovoltaik zu bestücken, weil es hier Auflagen gab und auch gewillkürte Grenzen, die dazu führen, dass diese ganze Anlage unwirtschaftlich wurde. Hier kann man sofort nachsteuern. Und natürlich ist das nicht sofort geschehen. Die Anlagen müssen gebaut werden. Ich will nur sagen, wenn wir die Energiewende ernst meinen und nicht ideologisch alleine, sondern auch marktwirtschaftlich betrachtet, dann kann man noch eine Menge tun, um auch die Energiesicherheit zu gewährleisten und eben diesen Kostenanstieg zu bremsen. Und da wird der Handel gerne seinen Beitrag weiter leisten. Wir setzen sehr darauf, dass die Politik uns dabei unterstützt, weniger Bürokratie. Und dann kann man sehr schnell auch eine Wirkung erreichen.
Gut, das wird jetzt bei diesem akuten Problem, was wir dieses Jahr haben und vor allen Dingen nächstes Jahr, weil erst nächstes Jahr wird ja die dicke Rechnung kommen, das wird da erstmal nicht helfen. Sie haben aber gerade gesagt, die Energiepauschale, das haben Sie schon angesprochen. Könnten Sie sich sowas auch für den Einzelhandel vorstellen? Also das, was für die Haushalte gilt, könnte dann auch für den Einzelhandel gelten?
Ich denke schon, dass wir einfach nochmal darüber nachdenken müssen, wie auch mittelständische Unternehmen des Einzelhandels, aber das sind ja nicht nur Handelsunternehmen, sondern auch Handwerksunternehmen, unterstützt werden können. Denn viele werden jetzt erst erleben, wenn der Stromvertrag mit dem örtlichen Stadtwerkeversorger beispielsweise ausläuft und neue Preise gesetzt werden, was das konkret bedeutet. Und deshalb geraten viele Geschäftsmodelle unter Druck, die möglicherweise die 2 Jahre Corona jetzt gerade noch durchstanden haben. Also das Innenstadt-Einzelhandelsgeschäft, Textilien, Schuhe beispielsweise. Und hier muss man ansetzen. Und dann ist es nicht alleine mit einem KfW-Kredit getan, sondern mit der gezielten Unterstützung.
Welche Handelsunternehmen sind denn besonders betroffen?
Na, wir sehen jetzt schon eine Gesamtbetroffenheit des Einzelhandels. Im Lebensmitteleinzelhandel in der Tat wird mehr preisgünstig eingekauft von den Verbrauchern. Also insofern ganz anders als in der Corona-Pandemie, wo man sich zu Hause was gegönnt hat. Restaurants, Cafés waren geschlossen, man hat zu Hause gekocht. Also völlig verändertes Verbraucherverhalten, was momentan beim Supermarkteinkauf da ist. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass Menschen sich eher zurückhalten mit längerfristigen Anschaffungen, aber auch mit Innenstadtbesuchen. Textil- und Schuhgeschäfte sind hier genauso betroffen, weil man eben solche Ausgaben erstmal vielleicht zurückstellt vor dem Hintergrund der Unsicherheiten. Eine Ausnahme ist momentan diese Reisezeit, weil die Deutschen sind ja in der Tat nach 2 Jahren Corona wieder wirklich unterwegs und reisen auch durch die Welt. Und diese Ausgaben sind natürlich schon getätigt. Wir befürchten aber jetzt gerade mit Blick auf den Herbst, dass eben dieses Konsumklima nicht wieder nach vorne in Fahrt kommt, sondern in diesem Tief verharrt bleibt, obwohl objektiv die Rahmenbedingungen nicht für alle im Konsum schlecht sind, weil die Kaufkraft nach wie vor in Deutschland hoch ist und in der Tat, das sagten Sie in der Anmoderation, wir eine absolut niedrige Arbeitslosenquote haben.
Wie sieht denn die Zukunft der Geschäfte aus? Rechnen Sie mit vielen Schließungen?
Ja, wir haben in der Corona-Pandemie gesehen in den 2 Jahren, dass wir gut 25.000 einzelne Geschäfte verloren haben. Das sind jetzt nicht unbedingt Unternehmen, aber Standorte, möglicherweise auch nicht die 1A-Lage, sondern in kleinen und Mittelstädten. Und wir müssen natürlich jetzt aufpassen, dass diese unglaubliche Krise, die wir jetzt haben, ausgelöst durch diesen Angriffskrieg Russlands, nicht in ein weiteres Tief hineinrutscht, sodass Unternehmen hier aufgeben müssen. Wenn Sie im Lebensmittelhandel sehen, dass dort die Umsatzrendite bei 1 bis 2% liegt oder auch eben Non-Food-Geschäfte für Textil- und Modegeschäfte vielleicht bei 3, 4, 5%, dann kann man eine Verdreifachung der Energiekosten einfach nicht jetzt in dem Geschäftsmodell einfach einpreisen oder auch bezahlen. Das heißt, da kommt der Druck natürlich her. Und das Eigenkapital gerade der Geschäfte, die geschlossen waren durch den Lockdown oder durch 3G- und 2G-Maßnahmen, dort ist das Eigenkapital natürlich in den 2 Jahren aufgezehrt und die Reserven sind nicht mehr da. Deshalb muss die Bundesregierung gerade mit Blick auf den Mittelstand hier nochmal genau schauen, diese Unternehmen auch durch diese Krise mitzuführen.
Wir hoffen natürlich, dass der Einzelhandel gut durch diese Krise, durch diese weitere Krise kommen wird. Vielen Dank, Herr Genn, für Ihre Einschätzung.
Ja, ich danke Ihnen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind die neuen Daten zur Inflation in den USA das große Thema. Anne Schwedt ist unsere Frau an der Wall Street. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Die Inflationsrate ist gesunken auf 8,5%. Was bedeutet das und was sagen die Anleger?
Das bedeutet, dass die aggressiven Zinserhöhungen der Fed offenbar endlich Wirkung gezeigt haben. Im Juni lag die Inflation ja noch bei 9,1%. Experten hatten für Juli mit einer Abkühlung auf 8,7% gerechnet. Also war das jetzt echt eine positive Überraschung, dass die Teuerung nur in Anführungszeichen bei 8,5% liegt. Positive Stimmen würden jetzt sagen, dass wir über den Berg sind und wir den Höhepunkt der Inflation überstanden haben. Wenn man sich die Zahlen allerdings genau ansieht, dann sieht man, dass der Rückgang vor allem mit den fallenden Energiepreisen zu tun hat. Die ging um 4,7% zurück. An der Tankstelle wurde es sogar um 7,7% billiger. Trotzdem kostet der Sprit immer noch 44% mehr als vor einem Jahr. Und bei den Lebensmitteln ging es auch im vergangenen Monat mit den Preisen nochmal um 1,1% nach oben. Verglichen mit vor einem Jahr ist Butter 26,4% teurer. Eier kosten 38% mehr und Kaffee rund 20%. Aber trotzdem sind das jetzt erstmal positive Nachrichten, dass die Inflation weiter gefallen ist. Das könnte jetzt den Druck von der Notenbank nehmen und macht eine geringere Zinserhöhung beim nächsten Treffen wahrscheinlicher. Auch die Anleger hier an der Wall Street waren natürlich glücklich mit den Zahlen. Der Dow Jones schloss mit 1,6% im Plus. Beim S&P 500 gab es einen Plus von 2,1% und die Nasdaq konnte sogar 2,9% zulegen.
Dann lass uns noch über Disney sprechen. Der Konzern hat neue Quartalszahlen veröffentlicht. Wie sehen die aus?
Die sind echt super ausgefallen, Chelsea. Disney konnte beim Umsatz und bei den Gewinnen deutlich die Analystenerwartungen übertreffen. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 26%, der Gewinn stieg um 53%. Bei den Abonnentenzahlen für den Streaming-Service Disney Plus gab es einen Zuwachs von 31%. Mit all seinen Streaming-Diensten zusammen hat Disney jetzt 221 Millionen Nutzer. Damit hat Disney jetzt zum bisherigen Marktführer Netflix aufgeschlossen. Der hatte ja zuletzt Kunden verloren und das vergangene Vierteljahr ebenfalls mit 221 Millionen Nutzerkonten beendet. Das will Disney jetzt natürlich nutzen, um seine Preise zu erhöhen. Der Preis für das werbefreie Standard-Abo bei Disney Plus soll in den USA ab 8. Dezember um $3 auf $10,99 pro Monat steigen. Dafür will Disney aber, genauso wie Netflix, auch eine günstigere Variante mit Werbepausen einführen. Aber nicht nur der Streaming-Bereich lief super, auch bei den Erlebnissen, wie zum Beispiel den Themenparks, gab es einen Plus beim Umsatz um 72%. Die Anleger waren von den Zahlen begeistert. Bei der Disney-Aktie ging es nachbörslich um fast 7% nach oben.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass die deutsche Nationalhymne fast ein Trinklied geworden wäre. In der zweiten Strophe hatte Hoffmann von Fallersleben nämlich 1841 getextet: Deutscher Wein und deutscher Sang sollen in der Welt behalten ihren alten schönen Klang. Langfristig setzte sich aber die politische Seite der insgesamt 3 Strophen bei den Menschen im Land durch und das Lied der Deutschen wurde genau heute vor 100 Jahren am 11. August 1922 vom damaligen Reichspräsidenten Friedrich Ebert offiziell zur deutschen Nationalhymne erklärt. Aber auch damals gab es schon nationalistische Bedenken gegen die erste Strophe, die mit den Worten Deutschland, Deutschland über alles in der Welt beginnt. Die Nazis hatten nach ihrer Machtergreifung 1933 natürlich nichts dagegen und reduzierten die Hymne auf die erste Strophe, kombiniert zudem noch mit dem Horst-Wessel-Lied. Von 1945 bis 1949 war das Singen aller Strophen des Deutschlandliedes erst einmal verboten. In der Nachkriegszeit vernachlässigte man die Suche nach einer neuen Hymne zunächst. Die Menschen hatten ja andere Sorgen. Dann ließ aber der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss, eine neue Hymne suchen. In der Folge machte er ordentlich Werbung für seinen Liebling, die sogenannte Hymne an Deutschland. Die klang so. In sämtlichen westdeutschen Radioprogrammen wurde sie Anfang 1951 jeden Tag zum Sendeschluss ausgestrahlt. Heuss suchte nach möglichst vielen Verbündeten in allen politischen Lagern, um sie zur neuen offiziellen Hymne zu machen. Annemarie Renger, die spätere Grande Dame der Sozialdemokratie, erinnert sich an einen gemeinsamen Abend mit dem damaligen SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher im Privathaus von Theodor Heuss, bei dem sie ins Lager für die neue Hymne geholt werden sollten.
Am ersten Weihnachtsfeiertag 1949 rief er bei Kurt Schumacher an und er ist also hingefahren. Ich habe ihn begleitet und der persönliche Referent von Herrn Präsidenten Heuss hat dann also am Klavier die neue mögliche Nationalhymne gespielt von Rudolf Alexander Schöder. Es war also irrsinnig komisch, muss ich gestehen, denn der betreffende Herr konnte nicht besonders gut singen.
So wie Schumacher und Renger im Hause Heuss konnte auch die breite Öffentlichkeit nicht ins Boot geholt werden. Spöttisch wurde Heuss' Vorschlag bald Theos kleine Nachtmusik genannt. 1952 entschied man sich dann im Bundestag wieder für das alte Modell, diesmal ausschließlich mit der dritten Strophe. Aber so richtig etablieren konnte sich die neue alte Hymne erstmal nicht. Als Konrad Adenauer 1953 zum Staatsbesuch in die USA reiste, passierte eine musikalische Panne. Als er aus dem Flugzeug stieg, spielte das US-Militär Musikkorps statt Einigkeit und Recht und Freiheit das Kölner Karnevalslied Heidewitzke, Herr Kapitän. Ob Adenauer mitgesungen hat, ist nicht überliefert.
Heidewitzke, Herr Kapitän, mit meinem Bötchen fahren wir so jäh. Man kann so schön im Dunkeln schunkeln, wenn über uns der Sterne funkeln. Heidewitzke, Herr Kapitän, mit meinem Bötchen fahren wir so jäh.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass Katzen ganz schön hochnäsig sind, wie jetzt deutsche und britische Verhaltensforscher bestätigen. Wenn Katzen eine tote Maus nach Hause bringen, denken die meisten Besitzer, oh wie süß, ein Geschenk. Aber nein, die Forscher haben eine andere Vermutung. Weil die Katze vor allem auf die Jagd geht, wenn sie Babys hat und sie den Kleinen Nahrung bringen muss, sieht sie offenbar auch uns Menschen so. Als Kreaturen, die nicht in der Lage sind, sich ihr eigenes Essen zu besorgen und die man animieren muss, selbst zu jagen. Die tote Maus ist kein Liebesbeweis der Katze. Sie ist das Signal, dass sie glaubt, sie sei der Boss. Ich wünsche Ihnen jetzt einen selbstbewussten Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns morgen hier wieder. Same time, same place.